ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Man ist dann da in dieser Situation schwer krank, teilweise Freunde und auch Familie, die einem vielleicht nicht glauben, nicht unterstützen. Jeder Arzt sagt, weiß ich nicht, oder selbst wenn, ich weiß nicht, wie ich ihnen helfen soll. Und dann noch so von außen auf den Deckel und von beiden Seiten. Und man denkt sich so, in was für einer Welt, wo bin ich hier eigentlich gerade gelandet? Ich kann nicht mehr.
Ich hielt mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich für kritisch und aufgeklärt und habe gedacht, so weit gehen die nicht. Das bringen die nicht. Und ich habe denen viel zugetraut.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Christine Praillon und Felicia Binger. Vielen Dank fürs Herkommen zum Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ich stelle Sie beide kurz vor. Ich fange mit Ihnen an. Sie sind Kabarettistin und Schauspielerin und haben für Ihre Bühnenprogramme zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Von 2011 bis 2022 waren Sie als Birte Schneider regelmäßig in der ZDF-Heute-Show zu sehen. Auch in der von mir früher sehr geliebten Anstalt waren Sie mehrfach präsent. Und Felicia Binger, Sie sind Schauspielerin und Aktivistin. Im Mai 2021 ließen Sie sich im Alter von 27 Jahren gegen Corona impfen und erkrankten danach schwer. Das wird auch unser Thema sein hier vor allen Dingen. Sie machten Ihre Erkrankung gegen den gut gemeinten Rat von Management und Castern schließlich öffentlich. Es folgten zahlreiche Presse- und Medienberichte darüber. Seither setzen Sie sich für Post-VAC-Betroffene ein. Also vielen Dank nochmal fürs Kommen, gerade weil es auch eine gewisse Anstrengung bedeuten kann. Ich hatte auch schon gesagt, ich hatte aus dem Interview bei Ihnen gehört, mit Frau Prevadovic, dass vorher nicht immer klar ist, ob an dem Tag die Kapazitäten, die Stärke da ist, um zu kommen. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen. Ich würde mal gerne, weil wir ja auch schon mehrmals über Impfschäden gesprochen haben, erstmal hervorheben, dass Sie beide ja mit einem Bühnenprogramm unterwegs sind in Deutschland. Und das nennt sich Testzentrum. Und damit sind Sie aufgetreten. Ich finde den Namen übrigens brillant. Vor allen Dingen wird er präsentiert von mRNA Entertainment. Das ist wirklich der I-Punkt, um die Sache auch ein bisschen lustig zu nehmen. In der zugehörigen Beschreibung heißt es, ich zitiere jetzt mal, Infektion oder Injektion, für einige kein Thema mehr, für andere ist seitdem alles anders. Zwei davon stehen heute auf der Bühne und erzählen davon. Das sind Sie und Sie sitzen jetzt hier. Auf der Webseite habe ich insgesamt 26 Auftritte gezählt über die Jahre. Das sind doch einige. Und ich würde gerne da beginnen und Sie mal fragen, gerne beide, woher kam die Idee, auch die Motivation, diese Anstrengung auf sich zu nehmen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt mit diesem Tabuthema auf die Bühne?
Ich muss jetzt erstmal verdauen, dass Sie 26 Auftritte gezählt haben. Ich hatte den Eindruck, wir hatten insgesamt 8 oder 9, aber... Dann wird's versucht.
Vielleicht habe ich mich verzählt. Ich habe versucht, nachzurechnen.
Ich glaube, Sie haben sich verzählt,
ja?
Oder? 26 kommt mir irre viel zu vor, viel. Weil nämlich eigentlich dieses Programm so gut wie gar nicht gebucht wird.
Okay.
Also das haben alle Angst vor.
Also ich schreibe in die Beschreibung nochmal, wie viel es genau waren.
Wir können ja nochmal nachzählen. Vielleicht ist das nur unser subjektiver, unser Eindruck.
Ja.
Aber okay, warum wir das gemacht haben, dem lag ja zugrunde, dass ich ein Buch geschrieben habe. Das heißt Abwesenheitsnotiz. Und da habe ich meine Erkrankung und die letzten Jahre als Basis dafür genommen, satirisch darüber zu sprechen, was ist hier passiert, was ist gesamtgesellschaftlich passiert. An dem Beispiel von zwei Protagonisten in dem Buch, die so aufeinander knallen. Also im Grunde das, was so die Lager waren in den letzten Jahren. Das heißt, da kommt jemand aus dem, sag ich mal, aus dem regierungskonformen Lager und dann jemand von der anderen Seite aus dem sogenannten Schwobel-Lager. Und die beiden kommen miteinander ins Gespräch. Und das ist natürlich zwangsläufig, hat das komisches Potenzial, weil es da Konflikte gibt, weil es da völlig unterschiedliche Ansichten gibt. Und dieses Buch hatte ich schon geschrieben und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich die Idee gehabt, Felicia zu fragen, weil sie ja nun auch aus der gleichen Branche wie ich kommt, Schauspielerin ist, und dann habe ich gesagt, hast du Lust mit mir das als Abend auch irgendwie, ich hatte noch keine Vorstellung wie, aber hast du Lust mit mir daraus einen Abend zu machen? Schon im Kopf haben, dass das eine gute Gelegenheit ist, auch irgendwas aufzubrechen, also mit den Leuten zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Nicht nur darstellerisch, sondern eben auch tatsächlich ganz persönlich als wir auf der Bühne zu stehen. Und das haben wir dann gemacht. Das haben wir dann umgesetzt.
Hm.
Und der Anlass war derselbe wie für dieses Programm, war der Anlass derselbe wie für das Buch, dieser Sache eine Stimme zu geben. Etwas sichtbar zu machen, was viel zu unsichtbar ist und war und also auch tatsächlich immer noch ein Tabuthema ist. Und das wollten wir einfach, das wollten wir nicht mitmachen und wollten der Sache eine Stimme geben.
Hm. Wie war es für Sie?
Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also wir haben uns erst getroffen, einfach so, haben uns unterhalten, teilen ja eine ähnliche Geschichte, eben auch, ja, wie das abläuft in der Branche und was dann eben passiert, wenn man so etwas öffentlich sagt. Also nicht nur, dass man krank ist, sondern auch woher. Und ja, dann hat Christine mich angerufen und diesen Vorschlag gemacht und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Andererseits hatte ich aber auch Angst, weil das für mich eigentlich nie so in meinem Kopf war oder nie etwas war, was ich wollte, dass ich persönlich als ich auf die Bühne gehe. Also das war eigentlich alles, genau, alles total außerhalb meiner Komfortzone, alles, was ich gemacht habe. Also mein Impfschaden öffentlich zu machen, als ich auf Social Media Dinge zu teilen und eben auch, ja, dass wir da zusammen auf der Bühne stehen. Ja, es hat schon Mut auch gefordert, aber ich finde es toll, dass wir das machen und machen können. Begrenzt, aber wir können, ja. Mhm.
Stimmt, weil es ist ja schon das Besondere, dass es nicht um eine Rolle geht. Es geht um die Person, also um sich selber.
Ja, und es ist nicht leicht. Und es gibt natürlich auch Tage, wo es auch sehr schwer ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist eben nicht einfach nur irgendeine Geschichte, sondern es ist das persönliche Schicksal und mit all den Konsequenzen, die es eben hatte. Ja.
Weshalb ja auch die Kritik, also wenn jetzt Kritik am Bühnenprogramm kommen würde, ist es ja auch eine Kritik an den Menschen. Also ich stelle mir es schwierig vor, sozusagen zu differenzieren zwischen schauspielerischer Leistung einer Figur und wenn ich so ein authentisches Programm habe, dann geht es ja auch immer nur um mich, wenn Leute das dann bewerten oder...
Ja, aber das lässt sich doch ganz einfach trennen, ja? Weil das ist in dem Programm auch tatsächlich getrennt. Mhm. Also wir haben im ersten Teil... sind wir definitiv eine Rolle. Wir spielen eine Rolle. Wir lesen aus dem Buch mit verteilten Rollen. Felicia spielt, liest die Kabarettistin Christine, die heißt zufälligerweise so. Und ich lese die Lektorin Gabi. Und das sind Rollen. Mhm. Ganz eindeutig und ganz klar. Und im zweiten Teil gibt es noch eine gespielte Szene. Das ist auch ganz klar eine Rolle. Und erst danach machen wir klar, jetzt sind wir. Ah, jetzt ist der Spielteil vorbei und jetzt kommen wir ins Gespräch mit ihm.
Also ich habe das Buch gelesen und ich habe auch es gibt ein Video, wo der Anfang des Bühnenprogramms sichtbar ist und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr amüsant gerade. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Buch war oder im Bühnenprogramm, diese Szene mit dem, hier ist meine verschlüsselte Super-E-Mail-Adresse und Gabi ist so, was machst du da? Also es war für mich sehr, sehr lustig. Mich würde interessieren, weil jetzt wurde ja auch schon genannt, es ging nicht nur um Darstellung, sondern auch um Dialog. Also ein Aufbrechen oder eine Eröffnung eines Debattenraums über ein Thema, werden wir gleich noch mehr drüber sprechen, ein Tabuthema. Was sind die Reaktionen der Leute? Also die Gespräche, die danach so entstehen, ich habe jetzt noch nicht klar, wie viele Auftritte es waren, das werden wir noch rausfinden, aber was ist so die Qualität der Begegnung danach? Wer kommt dahin? Wer interessiert sich? Was sind die Meinungen und Reaktionen? Was kann man das zusammenfassen in so wiederkehrenden Mustern?
Also ich habe auf jeden Fall das so wahrgenommen, dass sehr viele Leute sehr, sehr dankbar dafür sind, eben dass Dinge mal so offen angesprochen werden auf der Bühne, dass man Dinge mal so offen sagen kann, wie man sie sagen möchte. Und ja, ich glaube, viele haben sich da schon sehr gesehen gefühlt und das ist auch ja etwas, was mich persönlich super glücklich macht und dann auch erfüllt, das zu sehen, dass Menschen sich da gehört fühlen und das Feedback, ich kann eigentlich gar kein Negatives nennen.
Nee. So. Die Leute sind ja auch eher verblüfft, dass wir das dann überhaupt machen und freuen sich dann, dass es diesen Raum plötzlich gibt, in dem man das äußern darf, weil den gibt's ja sonst nicht. Hm. Den gibt es definitiv einfach nicht. Wo kann man im öffentlichen Raum über diese Dinge miteinander ins Gespräch kommen? Auch ohne, dass das schon irgendwie geframed ist.
weil unser Abend ist nicht geframed. Wir machen im Grunde ein bisschen so einen Brückenabend. Also wir bieten den Leuten an, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und zwar egal, aus welcher Ecke da wer kommt oder wer was vor was Angst hatte während der Pandemie, wer aus welchen Gründen was gemacht oder nicht gemacht hat, das ist egal, es spielt keine Rolle an dem Abend. Alle können miteinander ins Gespräch kommen. Und was passiert, was ich sehr schön finde, ist, dass die Leute sehr respektvoll miteinander und mit dieser Sache umgehen. Das heißt, sie übernehmen Verantwortung für diesen Diskussionsteil. Das ist nicht so, dass dann bei dem Thema könnte man ja meinen, dass jetzt die Fetzen fliegen und dass jetzt Leute ausfällig werden und ja, also dass es vielleicht auch krude wird von dem, was da teilweise kommt. Überhaupt nicht. Die Leute gehen eigentlich alle sehr verantwortlich damit um und sehr hören sich tatsächlich zu, versuchen nicht gleich zu diffamieren oder so auszuteilen oder sowas. Das passiert eigentlich nicht. Es wird schon Klartext geredet. Aber alles auf eine respektvolle Art und Weise. Und natürlich kommen dort sehr viel, vor allem Leute zu Wort, die natürlich gehadert haben mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist, die damit Probleme hatten, die ausgegrenzt wurden, aus welchen Gründen auch immer. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt hauptsächlich Ungeimpfte sind, die kommen. Es ist querbeet, also ganz gemischt.
Das ist auch das Schöne, finde ich. Und ich hoffe, dass das bleibt auch so, dass eben wirklich unterschiedliche Menschen ins Gespräch kommen. Aber man merkt natürlich auch schon viel, dass die Leute, die sich dann zu Wort melden, dass das Menschen sind, die nach wie vor sehr verletzt sind über eine Ausgrenzung und so weiter und dann mal so einen Raum haben, wo sie das Gefühl haben, was offen sagen zu können. Das spürt man, finde ich, schon sehr, dass da ein großer Bedarf ist auch.
Und es ist natürlich unterschiedlich. Ne? Es gibt so Abende, die sind dann manchmal ein bisschen wie Therapiestunde. Dann kommt so jeder mit seiner Geschichte. Ja. Okay, ist klar, muss auch irgendwo seinen Raum finden. Aber dann gibt's wieder andere Abende, die sind plötzlich dann ganz politisch. Da reden wir ganz schnell über gesellschaftliche Phänomene, über das, was hier passiert ist die letzten Jahre auf einem Niveau, was ich mir in Talkshows wünschen würde, ja. Mhm. Wo also sehr unterschiedlich, was so den Schwerpunkt des Gesprächs angeht. Und das haben wir, das geben wir so ein bisschen auch an alle ab. Das versuchen wir nicht zu leiten oder zu inszenieren. Mhm. Wir sind dann nur Mitgesprächspartner.
Mhm. Ja, ich finde es dann auch total schön, wenn es um mehr geht manchmal als eben nur um Einzelschicksale, sondern wenn das größer wird. Ja. Mhm. Nee, sind manchmal tolle Gespräche.
Was ja bedeutet, dass es wirklich ein Debattenraum ist, der sehr wertvoll ist, weil er doch sehr rar geworden ist. Also es ist ja doch für viele, also ich kenne das daher, wenn ich Vorträge zum Beispiel über die RKI-Protokolle halte und sage, ja, hier im RKI wusste man, ja, jetzt wo wir mit dem Thema Impfschäden sind, steht da relativ zeitnah, ja, wir wissen nicht, ob sie wirkt, wann sie wirkt und was dabei rumkommt und relevante Daten werden erst später erhoben. Das ist dann weit weg aus Schwurbe, sondern im RKI wusste man schon, ach ja, die relevanten Daten für diese Impfung werden erst nach der Marktzulassung erhoben. Das ist doch mal interessant. Und wenn ich dann so einen Vortrag darüber halte, ist es eben so, wie Sie jetzt auch darstellen, dass ganz viele Leute eigentlich mit ihrer Empörung überhaupt erstmal Platz finden. Also mit dem, was sie jahrelang in sich tragen, findet kein Raum. Ich finde es dann selber mal gar nicht so leicht, den Mittelweg zu finden zwischen eigentlich müssten jetzt 30, 40 Leute hätten eigentlich den Bedarf. Aber wo soll der eigentlich hin? Also ich meine, wahrscheinlich gehört es zu der Aufarbeitung dieser Zeit auch, dass es eigentlich dafür Raum braucht, ne? Dass jeder Einzelne seine Geschichte da erzählt. Das reflektiert sich wahrscheinlich in diesen Nachgesprächen dann bei Ihnen oder im Programm.
Ja, das ist ein Ausdruck dafür, dass eben keine Aufarbeitung stattfindet. Mhm. Ne? Es wird manchmal davon gesprochen oder manchmal Aufarbeitung simuliert, aber wirklich im öffentlichen Raum stattfinden tut die ja nicht. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass es jetzt mit der Enquete-Kommission zu irgendeinem wirklich relevanten Ergebnis kommen könnte. Also dazu bin ich zu sehr gebranntes Kind von Stuttgart 21, wo es auch einen Untersuchungsausschuss gab zum Schwarzen Donnerstag, wo nie was wirklich Essentielles bei rausgekommen ist. Mhm. Also das war jetzt so ein bisschen bei 5 Jahre Corona. Da haben so mehrere Leute sich auf die Fahnen geschrieben, auch medial, jetzt bringen wir mal was.
kritisch. Mhm. Aber da ist, da sind eigentlich immer nur die üblichen Verdächtigen zu Wort gekommen. Mehr oder weniger die Leute, die es damals auch zu verantworten hatten. Und dann wurde immer so ein Impfgeschädigter oder ein Kritiker oder sowas wurde dann so Feigenblatt, das war das Wort, was ich gesucht habe, wurde dann so feigenblattmäßig dazugesetzt, um dann eben so ein bisschen zu simulieren, dass man jetzt mal aufarbeitet. Aber das ist natürlich schon allein durch die Konstellation dann überhaupt nicht gegeben.
Mhm.
Und das ist das, was wir an dem Abend, und deshalb ist dieses Bedürfnis so groß bei den Leuten, aber natürlich, wie soll das dann in dieser halben Stunde oder in den 40 Minuten, die wir dann dafür noch Zeit haben, wie soll das da alles, das kann nur angerissen werden.
Ja, wir müssen ja dann auch immer irgendwann cutten. Theoretisch könnte man da auch noch 5 Stunden weiterreden ohne Probleme, klar.
Ich meine damit, das zeigt, was da für ein wahnsinniger Bedarf ist. Also an diesen verschiedenen Orten von Menschen, die was erlebt haben, was sie zu sagen haben. Das finde ich so wichtig auch. Und mich würde auch noch interessieren, gab es auch sowas wie Leute, die wirklich völlig, also die sind totale Impfbefürworter und Impfschäden sind eher so in ihrem Bewusstsein nicht existent und die kommen zu so einem Abend und lassen sich vielleicht nur mal ansatzweise davon berühren oder gucken mal rein? Gibt es sowas auch? Und die danach vielleicht irgendwie eine Rückmeldung geben wie, hat was stattgefunden in mir? Ich habe vielleicht, ich habe was erfahren, was ich so nicht dachte, was es gibt. Gibt es so eine Rückmeldung auch?
Weniger. Was es gibt manchmal, ist Leute, die sich zu Wort melden, weil sie zum Beispiel im Programm sind wegen Long-Covid. Also weil sie Leute kennen, die unter Long-Covid leiden oder weil sie selber das haben, wie auch immer. Und die dann mit dieser Impfgeschichte gar nicht so sehr in Berührung gekommen ist. Und dann zum Beispiel sich melden und sagen, ich möchte aber auch nochmal dazu sagen, weil das jetzt hier so klingt, als wäre die Impfung nur scheiße gewesen, das war sie nicht. Ich glaube, dass sie viele Leben gerettet hat und so. Also die dann so versuchen zu postulieren, also ein bisschen für die Impfung zu sprechen. Und dann sagen wir eigentlich auch immer, ja, das ist hier aber, das ist deshalb hier so, hat das hier so eine sozusagen eine Tendenz in eine gewisse Richtung, weil das der Abend ist, an dem mal ausnahmsweise Leute zu Wort kommen können, die es anders sehen, als es eben medial verbreitet wurde die letzten Jahre. Und dann ist ja logisch, dass an dem Abend vor allem Leute drin sitzen, die sagen, ich möchte mal was sagen. Ich hatte ein Problem die letzten Jahre.
Und das schließt ja eben auch andere Dinge nicht aus. Also Richtig. Ist ja überhaupt nicht gesagt, dass es kein Long-Covid gibt oder dass ich kenne Menschen, die sind nicht geimpft, die haben Long-Covid, das gibt es auch. Aber das ist ja, manchen schwerfällt es einfach dann zu akzeptieren, dass es jetzt geht es halt darum. Und das bedeutet nicht, dass man was anderes kleinredet, schlecht redet, dagegen ist, wie auch immer, sondern es geht halt jetzt darum, weil das woanders nicht stattfindet.
Was ja auch ein bisschen reflektiert, ich habe das ein bisschen verfolgt, es gab ja diese große Kampagne Long Covid auch politisch. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es am Anfang noch Post-Vac-Betroffene mit am runden Tisch. Oder gab es, glaube ich, auch einmal diese Szene, wo dann jemand ausgeladen wurde, ganz spontan oder nicht? Aber, ja, ich glaube, das waren sogar Sie, ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt habe ich den Eindruck, jetzt gerade vor 3 Tagen war es wieder oder 4, ich weiß nicht mehr genau, ist es eigentlich nicht mehr da. Also ich lese es nirgendwo mehr, dass es Teil dieser großen 150 Millionen oder so Kampagne ist. Ist das so?
Es ist immer mit gemeint und es sitzen auch Post-Vac-Betroffene mit an diesen Tischen. Ich muss für mich sagen, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Weil klar, da wird so versucht, das so irgendwie mitzunehmen und zu sagen, ja, wir kümmern uns auch drum, aber es wird überhaupt nicht differenziert und für mich ist es extrem wichtig. Also ja, vielleicht ähnelt sich Post-Vac, da gibt's Überschneidungen mit Long-Covid und so weiter. Klar, ist alles richtig, aber es ist einfach was anderes, ob du einen Impfschaden hast oder durch Corona selbst krank geworden ist. Und ich finde es einfach wichtig, das zu unterscheiden. Ich finde nach wie vor wichtig zu untersuchen, wer ist da wahr. Warum betroffen? Warum sind das so viele Frauen? Warum sind das so viele junge, fitte Frauen? Nicht nur, aber dass das alles mal angeschaut wird und wer hat da wirklich was und was sind die Zahlen und wer mit welcher Autoimmunvorerkrankung sollte nicht geimpft werden. Warum interessiert das niemanden? Also ja, es wird somit alles zusammengenommen, aber es wird nicht differenziert. Und ich persönlich, ich kann das nicht ernst nehmen, weil ich weiß, da wird eher so beschwichtigt. Ja, wir kümmern uns drum, aber es wird halt nicht wirklich differenziert hingesehen.
Und es wird ja manchmal auch versucht, das alles unter Long-Covid zu subsumieren, damit man eben die Impfung so immer noch nach wie vor in einem so guten Licht wie möglich dastehen lässt und damit es eben möglichst wenige Impfschäden oder keine gegeben haben soll.
Das wird Leuten wirklich explizit unter der Hand auch so geraten, ja. Wie oft wurde mir das geraten, Felicia, gehen die und die Ambulanz, geh zu dem und dem Arzt, aber sag, dass es Long-Covid ist, sag, dass es durch Corona ist, dann wirst du behandelt, dann wirst du gut behandelt oder sag das, dann kannst du mit in diese Studie, dann kannst du das und das Medikament bekommen. Und ich denke so, nein, ich mache da nicht mit. Genau das ist ein Grund, warum dann eben die Zahlen nicht stimmen und das alles verfälscht wird und gleichzeitig verurteile ich aber auch nicht, wenn Leute das machen. Wir reden da von Leuten, die sind schwer krank, die suchen dringend nach Hilfe, nach Heilung, die wollen wieder ihren Alltag erleben können, die wollen gesund werden. Und da ist es natürlich dann auch falsch, dann die zu verurteilen und zu sagen, ja, erzähl doch nicht, du hast Long-Covid, es verfälscht die Zahlen. Aber man muss natürlich sehen, dass das Fakt ist und dass das passiert und dass darum natürlich auch bestimmte Zahlen nicht stimmen, was ja dann auch wieder als Argumentation genommen wird. Ja, das sind ja nur ein paar Einzelfälle. Nein, aber warum gibt es nur so und so viele Zahlen und so weiter? Also, ja.
Ich will auf diese Impfentscheidung nochmal kommen. Ich will noch ganz kurz bleiben bei dem Testzentrum, das Programm. Mich würde interessieren, wie war es jetzt eigentlich? War es denn leicht, Orte zu finden, um es aufzuführen? Gab es Reaktionen aus dem Kollegenkreis? Weil es ist ein Tabuthema. Also was ist die Reaktion in der Ihrer beruflichen Welt, wenn Sie jetzt sagen, wir gehen jetzt mit dem Bühnenprogramm los? Und ja, wie einfach war es, Orte zu finden, die das auf die Bühne bringen wollen?
Gar nicht einfach. Wir haben es allen angeboten. Mhm. Ich bin seit 20 Jahren, nein, eigentlich mittlerweile schon seit 25 Jahren auf den Bühnen unterwegs und kenne nun wirklich eine Menge Veranstalter. Es wurde nahezu allen angeboten und es hat eine Handvoll zugesagt. Mhm. Natürlich sagt keiner, ich möchte das nicht, das Thema möchte ich nicht anfassen, das ist mir suspekt, sondern es wird dann mit künstlerischen Argumenten argumentiert. Also es wird dann gesagt, nee, das ist ja eine Lesung, das ist ja ein bisschen langweilig. Mhm. Was wahrscheinlich einem Jochen Malmsheimer oder Thorsten Sträter nie gesagt werden würde, dass diese Lesung sehr unterhaltsam ist und dass wir nicht nur lesen, sondern auch spielen. Das sagen und schreiben wir auch überall, fügen wir immer hinzu. Das spielt keine Rolle. Nein, Lesung ist ein bisschen auch nö. So. Und dann gibt's die auch vom Kriterium her sagen, das wollen die Leute nicht mehr sehen. Mhm. Das ist das Argument, es gar nicht erst in diesen Spielplan mit reinzunehmen. Das ist kein Thema mehr, das wollen die Leute nicht mehr sehen. Mhm. Und das haben wir sehr, 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 sehr viel zu hören gekriegt oder eben gar keine Antwort bekommen. Und dadurch spielen wir das viel weniger, als es möglich wäre.
Schade eigentlich.
Genau.
mich würde, also es obliegt natürlich Ihnen, wie viel Sie dazu sagen wollen, aber mich würde wirklich interessieren, ich will auf was hinaus, was ich in meiner Arbeit erlebe, wenn es um Impfschäden geht. Und da würde mich mal interessieren, auch wie Sie sich eigentlich dafür entschieden haben und wie aufgeklärt Sie sich fühlten, weil also ich sag mal gleich, worum es mir geht. Was ich so interessant finde, ist, wir haben hier öfter schon über Impfschäden gesprochen und es gibt so eine Gruppe von Menschen, die sozusagen den Leuten, die dann noch Impfschäden haben, das auch noch vorwerfen, dass sie jetzt einen Impfschaden haben, weil wie konnten sie sich denn impfen lassen? Wo ich dann auch so irgendwie jegliche Menschlichkeit irgendwie also vermisse, weil ich mir denke, ja, okay, und jetzt? Also was ist jetzt, was soll das jetzt bringen? Ich glaube, dahinter steht irgendwie wahrscheinlich Leute, die haben irgendwie alles getan, um sich nicht impfen zu lassen, haben irgendwie ihren Job verloren, was weiß ich, haben ganz viel auf sich genommen, um es nicht zu tun und wollen jetzt nicht anderen irgendein Mitgefühl zukommen lassen, die sich halt einfach anders entschieden haben. Also, aber das hat mich wahnsinnig beschäftigt, wie man jetzt so umgehen kann mit jemandem, der irgendwie jetzt einen Schaden davon getragen hat. Darauf will ich ein bisschen hinaus, weil es irgendwie ja immer noch dieses Lagerdenken, also es gibt die Ungeimpften, es gibt die Geimpften, aber es gibt halt auch Geimpfte, die mit der Entscheidung vielleicht gar nicht mehr zufrieden sind. Das gibt's ja auch. Also wo gehören die hin? Und deswegen würde mich mal für Sie beide interessieren oder von Ihnen interessieren, die Entscheidung, dieses Produkt zu sich zu nehmen, also einzuwilligen.
So habe ich das noch nie gehört, dieses Produkt
zu sich. Ja, oder in sich aufzunehmen. Ja. Wie bewusst war die denn? Jetzt so in Retrospektive sozusagen.
Also bei mir war es so, ich kam gerade aus der Ausbildung. Ein Aspekt war, dass die Casting-Anfragen, die kamen, da wurde jetzt langsam nach dem Impfstatus gefragt. Ich war für mich da, ich hatte nicht so eine feste Meinung oder so, sondern ich habe das so auf mich zukommen lassen. Ich wusste, manche, die wollen das jetzt sofort ganz schnell machen, andere nicht. Und ich war so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich hatte eben... Mein Stiefvater, der lag im Hospiz und es war ein Ding, ich durfte da nicht rein oder ich hätte da nicht mehr reingedurft, wenn ich mich nicht habe impfen lassen. Und so kam, oder auch mein Opa, der im Pflegeheim war, den ich nicht besuchen konnte. Also es kamen verschiedene Aspekte da zusammen, wo ich einfach ja mich nicht in der Lage gesehen habe. Also einerseits jetzt, ich muss arbeiten, andererseits mein Stiefvater, der stirbt bald, ich kann den nicht besuchen, ich kann meine Mutter, die auch MS hat, ich kann sie nicht dahin bringen. Also ja, einfach Aspekte, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt, aber ich war eben nie diese, ja, die Impfung oder auch so auf gar keinen Fall, sondern ich wusste es einfach nicht. Und die meisten Leute in meinem Umfeld wussten es auch nicht. Oder ja, der eine hat so gesehen, der andere so. Und für mich war das eigentlich auch nie so eine Frage von, was ist da jetzt richtig oder falsch. Für mich war einfach immer irgendwie klar, ja, wer das machen will, der macht's. Und wer es nicht machen will, macht's nicht. Jeder hat gute Gründe gehabt dafür, dagegen. Und das ist eben auch was, was wir immer wieder dann auch betonen bei uns in der Veranstaltung, zu sagen, es ist egal, was wer aus welchem Grund. Können wir bitte einfach irgendwie wieder da zusammenfinden und kann es bitte einfach in Ordnung sein, dass jeder Gründe dafür und dagegen hatte. So.
Da würde ich gerne noch einhaken. Das heißt aber, alle Gründe, die ich jetzt gerade gehört habe, sind keine eigenen Eigenschutzgründe. Also sind ja alles Gründe, weil die Regierung, wer auch immer, gesagt hat, Sie dürfen das und das nicht mehr. Keine der Begründungen war ja, ich wollte mich schützen.
Ja, und da war ich jetzt so fucking solidarisch und habe jetzt trotzdem die A-Karte gezogen. Ja.
Ich meine, das ist wirklich ein starker Punkt für mich, weil es war ja mal so, dass Leute sich haben impfen lassen, weil sie dachten, es macht für sie Sinn. Aber klar, nur weil es um die Gesundheit ging, nicht weil es darum ging, irgendwie liebgewonnene Menschen treffen zu dürfen. In dem Fall ging es ja eher darum, überhaupt was machen zu dürfen, was meiner Meinung nach sowieso jedem zusteht, egal ob er jetzt geimpft ist oder nicht geimpft, aber das ging halt da nicht mehr.
Ja, und eben auch arbeiten einfach.
Genau.
Und dann, ja, kamen eben auch viele so Aussagen wie, ja, du wolltest ja nur irgendwie feiern gehen und in deinen Club oder in deinen Café, wo ich mir denke, nein, also so war es nun auch nicht für jeden. Das finde ich nun auch zu flach. Und das war ja eben auch von Anfang an so, als ich das geteilt habe, wie es mir geht, dass da von beiden Seiten ich so auf den Deckel bekommen habe, also entweder von wegen, es gibt keine Impfschäden, das muss durch Corona kommen, ist alles Schwachsinn, was du erzählst, oder halt eben, ja, selbst schuld, hast andere gedrängt und so weiter und jetzt, das ist jetzt, was du verdienst, also von beiden Seiten, ne, und man ist dann da in dieser Situation schwer krank, teilweise Freunde und auch Familie, die einem vielleicht nicht glauben, nicht unterstützen, jeder Arzt sagt, weiß ich nicht, oder selbst wenn, ich weiß nicht, wie ich ihnen helfen soll. Und dann noch so von außen auf den Deckel und von beiden Seiten. Und man denkt sich so, in was für einer Welt, wo bin ich hier eigentlich gerade gelandet? Ich kann nicht mehr.
Mhm.
Ja.
Und der impfende Arzt oder die Ärztin, was hat der jetzt eigentlich gesagt dazu, wie sicher dieses Produkt ist und was er dazu sagen kann oder sie, ob jetzt Nebenwirkungen entstehen oder nicht oder wie häufig die auftreten können?
Ja, was ich eben noch ganz interessant finde, ist, dass ich war in einem großen Impfzentrum in Frankfurt und das, was ich da unterschrieben habe, das war dann irgendein Impfarzt, ja, die Unterschrift, ich kann die nicht lesen. Ich habe keine Ahnung bis heute, wer genau mich da jetzt von diesen 50 Ärzten vor Ort geimpft hat. Aber eben auch, dass den Aufklärungsbogen oder das, was ich unterschrieben habe und auch die Infos, die man wirklich auch offiziell bekommen hat, wie Myokarditis oder so, was klar war, ich habe dafür nicht unterschrieben. Die Krankheitsbilder, die Diagnosen, die ich habe, die gab es in den Zulassungsstudien Die wurden mir aber nicht genannt und ich habe dafür nicht unterschrieben. Und das finde ich eben auch nochmal so grundsätzlich so einen spannenden Punkt, warum das dann rechtlich nicht klar ist, wenn offiziell bekannt ist, dass es das in den Zulassungsstudien gab und dass ich genau diese Krankheitsbilder habe, wie so viele andere.
Das heißt, es gab kein Gespräch mit einem Arzt, so richtig, der dann, wo man so fragen würde, ja? Doch, das gab's. Okay.
Doch, das gab's. Das habe ich dann auch nochmal explizit gefordert gehabt und habe auch nochmal explizit gesagt, wie das, wie jetzt gerade irgendwie mein gesundheitlicher Zustand ist. Habe auch nochmal explizit gesagt, weil es mir wichtig war. Ich habe gerade sehr viel Stress, arbeitsbedingt ist das ein Problem und so weiter. Und der meinte, nein, nein, es gibt wirklich nur diese zwei Sachen, Myokarditis oder wie heißt es, Sinusvenenthrombose, alles andere. Also davon war eben nie die Rede.
Wie war es bei Ihnen mit der Entscheidung? Wie bewusst, wie aufgeklärt, würden Sie sagen, waren Sie, als Sie zugestimmt haben?
Ja, gibt es ja verschiedene Aspekte. Jetzt das Medizinische. Da ich erinnere mich jetzt eigentlich nur daran, dass ich einen Bogen bekommen habe, in dem, den sollte ich mir durchlesen und den unterschreiben. Ein Gespräch mit dem Arzt hat nicht stattgefunden. Es gab nur diesen Bogen und dann das Gespräch mit der Schwester, die dann die Impfung vorgenommen hat, die aber auch nur ganz kurz gesagt hat, nee, das beruhigen Sie sich, wird alles gut, weil ich war gar nicht beruhigt. Aber das war's. Mehr war da nicht. Das ist die medizinische Seite. Dann gab's ja noch die Aufklärung via Medien, die vorher stattgefunden hat. Also es ist ja nicht so, dass ich erst beim Arzt überlegt habe oder Infos bekommen habe. Man hat ja vorher schon sich die Infos geholt und überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht. Ich habe so das Gefühl, ich weiß seitdem, wie sich das anfühlt, wenn man Gehirn gewaschen ist, weil so fühlte ich mich teilweise. Ich habe immer beide Seiten konsumiert an Nachrichten. Also ich habe immer die Alternativmedien gehabt. Ich habe immer die Öffentlich-Rechtlichen gehabt. Ich habe beides. Ich habe viel gelesen und versucht, mich so umfassend wie möglich zu informieren, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann. Ich habe die nicht mehr treffen können. Ich habe mich wie bescheuert gefühlt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wie soll ich das entscheiden? Ich bekomme von beiden Seiten Dinge zu hören und zu lesen, wo Dinge für mich Sinn machen und nicht Sinn machen, die völlig widersprüchlich sind. Es gab auf beiden Seiten Informationen, in denen gesagt wurde, und das ist Fakt. Ja, okay, wer hat jetzt recht? Was stimmt jetzt? Und natürlich kann man sagen, ja, aber wenn jemand sagt, wie Lauterbach, es ist nebenwirkungsfrei und das nach einer so kurzen Testphase, dann sagt einem der gesunde Menschenverstand, da braucht man nicht irgendwelche Informationen, sondern der gesunde Menschenverstand sagt einem, ja, dann hallo, das kann ja so nicht sein, das kann man ja nicht wissen. Das ist klar. Das war auch die ganze Zeit da, aber auf der anderen Seite, das hast du auch mal gesagt in einem Interview oder in mehreren Interviews schon, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann, dass in einem solchen Ausmaß, wie man das bisher ja wirklich nicht gekannt hat, in einem solchen Ausmaß gelogen oder Dinge unterschlagen werden und dass man hier im Grunde nicht, also dass man eben nicht die Wahrheit erfährt oder die das ganze Ausmaß an Informationen einem zur Verfügung gestellt wird, damit man sich ein Bild machen kann. Das haben wir nicht für möglich gehalten. Und ich hielt mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich für kritisch und aufgeklärt und habe gedacht, so weit gehen die nicht. Das bringen die nicht. Und ich habe denen viel zugetraut. Denen, damit meine ich Entscheidungsträger in Regierungen, aber auch Medienleute, also die Leute, die sozusagen setzen können, was ist und worüber man spricht. Das habe ich in dem Ausmaß nicht für möglich gehalten. Und dann kam für mich im Grunde persönlich dazu, dass ich in einer Situation war,
ich fühlte mich eigentlich unter Druck, das zu machen. Ich denke, ich hätte mich nicht impfen lassen, wenn ich nicht beruflich diese Notwendigkeit gespürt hätte. Da ich toure, ist es so, die Veranstalter hätten mich vielleicht noch gebucht, auch wenn ich gesagt hätte, ich bin nicht geimpft. Oder das hätte ich ausgehalten, wenn jemand gesagt hätte, nein, ich nehme dich nicht. Aber die Hotels, auf die ich auch angewiesen bin, die hätten nicht gesagt, oh ja, gut, dass Sie da sind, Frau Préillon, wir haben auf Sie gewartet. Die hätten gesagt, so, und da ist die Tür, wir nehmen hier niemanden auf, der nicht geimpft ist. Das heißt, ich kam einfach in die Situation als Alleinverdienerin zu Hause, wie kommt das Geld jetzt rein? Okay, mache ich das oder mache ich das nicht? Und da ich eben so diesen Brei im Kopf hatte und dachte, was stimmt denn jetzt? Und worauf kann ich mich verlassen, habe ich gedacht, okay, an irgendeinem Punkt habe ich dann gesagt, jetzt ist es tatsächlich eine existenzielle Frage, ich mache das jetzt. Augen zu und durch. Mhm. Wird schon schief gehen. Mhm. Ist dann ja auch schief gegangen. Mhm.
Ja, aber auch hier, also klar, zeigt sich wieder, das ging jetzt nicht um den eigenen Gesundheitsschutz.
Null.
Hauptsächlich. Oder null.
Null.
Was ja eigentlich einen Arzt aufhorchen lassen müsste, wenn es irgendwie rauskommt, gut, da war ja gar kein Arzt, weil ich meine, das wäre das Erste, um festzustellen, hier lässt sich jemand impfen, obwohl er gar nicht denkt, dass es einen Gesundheitsbenefit für ihn hat. Was mache ich hier eigentlich? Aber gut, wenn gar kein Arzt da ist, dann kommt es auch gar nicht raus. Mhm. Aber er müsste ja eigentlich nachfragen, was denn alles hätte fragen. Er müsste eigentlich fragen, warum machen Sie das? Also Sie stehen unter Druck. Können wir das überhaupt machen? Es gibt Ärzte, die so argumentieren, dass man so nicht einwilligen kann.
Ja.
Ja. Das finde ich schon, also ich finde das einfach einen immensen Punkt. Und jetzt kam aber die Entscheidung, ich finde es auch gut zu hören, warum und was jetzt vielleicht, fangen wir mit Ihnen an, was ist dann passiert? Also ab wann wussten Sie, weil ich habe in dem Buch so ein bisschen oder auch in dieser Ankündigung steht es ja drin, egal ob Infektion oder Injektion, ne? Also da geht es ja auch darum, nicht zu sagen, es ist unbedingt das eine oder das andere, aber es gab sicherlich irgendeinen Punkt jetzt bei Ihnen auf jeden Fall, wo Sie dann dachten, nee, es ist ein Impfschaden, also wie sind Sie drauf gekommen, ab wann waren Sie sich sicher? Weil Sie haben ja auch gerade gesagt, Ihnen ist es wichtig zu differenzieren. Mhm. Und ab wann waren Sie sich denn sicher und haben Sie auch einen medizinischen Weg gefunden, es zu belegen, dass es eben ein Impfschaden ist?
Also erstmal, ich hatte nachweislich, also auch als ich dann das erste Mal in so damals Post-Vac-Ambulanzen in Marburg war, nachweislich war es so, dass ich kein Corona hatte. Also einerseits durch diese Bluttests und andererseits auch, ja, ich war so viel am Arbeiten und da war die ganze Zeit getestet. Es war bei mir einfach die Wahrscheinlichkeit gleich null, dass ich Corona hatte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte es dann später, als ich schon krank war. Und naja, ich muss sagen, es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich das erkannt habe, obwohl die Symptome sofort kamen. Einfach, weil man so gehirngewaschen war, dass ich auch geglaubt habe dann irgendwann, nee, das kann ja nicht sein. Man hat so oft gehört, das kann nicht sein, die Impfung ist sicher, es gibt praktisch keine Nebenwirkungen und so weiter, dass ich meinem eigenen Körper nicht mehr vertraut habe. Und ich habe dann eigentlich erst einen Tag vor dem zweiten Impftermin, habe ich dann so gedacht, boah, ich war jetzt schon bei mehreren Ärzten, solange mir hier jetzt niemand sagen kann, was ich jetzt hier habe und woher, mache ich das nicht. Und danach war ich eben auch noch bei weiteren und weiteren Ärzten. Und ich habe immer häufiger gehört, so, nein, von der Impfung, das kann nicht sein, das kann daher nicht kommen. Und irgendwann habe ich das so oft gehört, dass ich dachte, okay, das kommt daher. Mhm. Also ja, und es war dann auch einfach irgendwann zeitlich gesehen, es war einfach logisch. Ich meine, ich bin noch im Impfzentrum zusammengeklappt. Ich habe am gleichen Tag Symptome bekommen. Am nächsten Tag habe ich die Ausschläge am ganzen Körper bekommen. Und ich habe, ja, das Absurde ist wirklich, ich habe erst noch an alles Mögliche gedacht. Ich dachte, ich habe jetzt eine Nickelallergie oder ich habe wirklich an alles gedacht, aber nicht daran, was gerade eben unmittelbar passiert war. Mhm. Das kam dann erst so im Nachhinein und ich gedacht habe, natürlich.
Also das Offensichtlichste wurde ausgeblendet aufgrund der, ja, Propaganda, total, die es dazu gab.
Ja, okay. Absolut. Ja, und dann, ja, mit der Zeit, dann bin ich halt irgendwann auch mal nach, also über einem Jahr, wo ich schon krank war, dann an Ärzte gelangt, die dann auch Zusammenhänge gesehen haben und wo man auch bestimmte Sachen klar belegen konnte, die sich eben häufen, sowas wie, dass mit den Mitochondrien Dinge nicht in Ordnung sind, dass mit den Mastzellen Dinge nicht in Ordnung sind, die Durchblutung, die Nervenschäden, die Muskelschäden. Also da ist dann doch schon einiges, was sich eben auch bei so vielen überschneidet, was man messen kann, was aber auch oft Dinge sind, die eben nicht von den Kassen gezahlt werden. Also bestimmte Blutwerte und so weiter, die Dinge nachweisen, wo man sich erstmal den Weg bahnen muss, das herauszufinden und dann auch eben schwarz auf weiß zu haben. Und das ist eben auch oft eine Frage des Geldes. Und das ist natürlich komplett absurd.
Also Sie müssen dann selber eigentlich tätig werden, um überhaupt rausfinden zu wollen, was das genau ist.
Absolut. Ich meine, die Leute, wie auch ich, sind durchs ganze Land getourt zu den ganzen Ambulanzen und Krankenhäusern und wie auch immer, um dann zu den Ärzten zu gelangen, die auch mal nach den richtigen Werten schauen, ja, und rausfinden wollen, was da ist. Und die waren dann wirklich da heiß gehandelt, die Ärzte. Und die Wartelisten waren dann dementsprechend auch lang. Und es war dann auch schwer, da einen Platz zu bekommen. Also man war dann wirklich so auf sich allein gestellt, weil die wenigsten hatten jetzt auch irgendwie einen tollen Hausarzt, der da direkt gesagt hat, ah ja, klar, da müssen wir jetzt rausfinden, was sie haben.
Und wie war es bei Ihnen? Wann, weil ich glaube, in Ihrem Buch noch gelesen zu haben, dass es eher so im Unklaren bleibt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt, ist es das eine, ist es das andere? Wie lief es für Sie?
Ich hatte 9 Tage nach der ersten Impfung die ersten Symptome. Und da habe ich natürlich, und da, bis dato hatte ich noch kein Corona. Und deshalb habe ich natürlich schon gedacht, so, kann das sein? Aber ich habe das auch tatsächlich auch lange nicht für möglich gehalten. Aber ich hatte kardiologische Probleme. Ich meine, in meinem ganzen Leben hatte ich noch nie kardiologische Probleme. Und dann 9 Tage nach der ersten Impfung ging das los. Und es war wochenlang da, bis das wieder so ein bisschen abebbte. Und dann kam es wieder mit der ersten Corona-Infektion. Und dann hatte ich auch heftige Symptome, kardiologische, neurologische. Und habe dann gedacht, das ist wahrscheinlich Long-Covid. Bis ich dann bei einem Arzt war, der dann sagte, Moment mal, Sie haben doch schon nach der Impfung die ersten kardiologischen Probleme gehabt. Nee, das ist ein Impfschaden. Das hat der Arzt gesagt, das ist ein Impfschaden. Das wird jetzt quasi wieder, das ist jetzt wieder getriggert worden, weil ja sehr ähnliche Prozesse ablaufen bei Corona und bei der Impfung. Und dann war mir klar, Monate später, okay, ja. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit dann doch ein Impfschaden, weil das einfach das erste Ereignis war, nachdem ich heftig körperlich reagiert habe.
Also von meiner Erfahrung her scheint es aber ein Sonderfall, dass ein Arzt so deutlich diesen Zusammenhang herstellen tut. Also,
soll ich sagen, welcher Arzt es war?
Gerne.
Dr. Freisleben.
Ah ja, der war schon mal hier. Okay.
Also insofern ist es vielleicht doch nicht so sonderlich.
Ja.
Es war halt einer von den 2 Ärzten oder so.
In Deutschland?
In Deutschland, die das überhaupt sich trauen, anzuerkennen und zu sehen und zu diagnostizieren.
Dann bleiben wir mal bei Anerkennen. Jetzt gibt's ja in Deutschland Wege und Mittel, wenn so etwas auftritt, dass man das meldet und dann dafür, also ich sage jetzt mal rein offiziell jedenfalls, gibt's dafür Wege, dass es gemeldet wird. Und dass man dann vielleicht Hilfe bekommt, ich denke da so an Versorgungsämter. Haben Sie jeweils, sind Sie die öffentlichen Wege gegangen, um einen Impfschaden zu melden oder Versorgungsämter anzuschreiben? Was ist Ihre Erfahrung damit, mit der Anerkennung eines Impfschadens? Darum geht es ja eigentlich, es geht ja um die Anerkennung.
Also ich habe das direkt ein paar Wochen später gemeldet, offiziell, online, selbst,
beim
wie man
Pipe,
das so macht. Genau, ja. Und auch meine Ärztin hat es wohl offiziell, meine Hausärztin hat es gemeldet. Und ich hatte, bei mir war eben der Versuch da, ich hatte ja einen Anwalt und da auch eben rechtlich gegen vorzugehen. Da wurde mir heute, weiß ich jetzt fälschlicherweise, gesagt, dass ich nicht beim Versorgungsamt mich melden soll oder das versuchen soll, weil es mir negativ ausgelegt werden kann. Also habe ich das heute blöderweise nicht gemacht, habe ich mittlerweile aber, also ich warte da, ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt, ich vermute, da wird nichts bei rauskommen, also Antrag beim Versorgungsamt gestellt und eben auch Antrag auf Schwerbehinderung, mal schauen, was dabei rauskommt, aber ansonsten irgendwelche Hilfen, irgendwelche staatlichen Dinge, ja, außer das normale Bürgergeld, also ich bin im Jobcenter-Bezug ganz normal, bekomme ich nicht. Also ich bekomme auch weder Medikamente bezahlt, noch Behandlungen, noch wenn ich mal, ich habe seit mittlerweile Jahren bestimmte Blutwerte nicht checken lassen, weil es nicht geht und so weiter. Also es ist alles nicht möglich und da wurde auch, ist ja auch nach wie vor nichts passiert in die Richtung.
Und Sie sind ja Schauspielerin, sind Sie denn arbeitsfähig? Also können Sie überhaupt Ihrem Job nachgehen, wenn Sie wollen?
Also das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil einerseits ist es natürlich grundsätzlich schon per se in der Branche schwierig, wenn man krank ist. Mhm. Zusätzlich ist es natürlich schwierig, wenn man krank ist durch so ein Thema, was so politisch gemacht wurde. Ich sehe es so, ich sehe mich arbeitsfähig für einzelne Tage, für Drehs, die vielleicht 1-2 Tage sind. Das sehe ich im Rahmen des Möglichen. Was mir nicht möglich wäre, wäre jetzt einfach so ein wochenlanges Ding. Das ist einfach so. Da war ich am Anfang vielleicht noch ein bisschen auch unehrlich zu mir. Mittlerweile muss ich einfach ehrlich sagen, das schaffe ich nicht, weil ich ja auch merke, was unser Abend, was das dann mit mir macht und was da die Konsequenzen sind. Ich würde es gerne. Ich werde schlichtweg, ich bekomme keine Castings mehr. Mhm. Und ich weiß auch mittlerweile, dass das ist einfach kein Zufall, weil ich konnte mich wirklich vor Castings nicht retten, bevor ich das öffentlich gemacht habe. Ich war nur damit beschäftigt, Castings zu machen. Wow. Und auf einmal kommt da nichts mehr. Und ich würde mich freuen. Ich hätte gern die Möglichkeit, arbeiten zu können, abgesehen natürlich von unserem Programm, einzelne Sachen, einzelne Tage zu drehen. Aber es ist einfach, ich werde nicht mehr gefragt. So. Hm.
Wie ist es bei Ihnen?
Ich habe das Glück, dass ich noch so einigermaßen gut beieinander bin, dass ich im Schnitt 4 Auftritte im Monat machen kann. Also ich habe um die Hälfte reduziert. Ich habe früher im Schnitt 8 Auftritte gemacht. Das geht definitiv nicht mehr. Ich mache jetzt die Hälfte. Das ist so viel, dass ich, wenn davon nicht auch noch was ausfällt, ich gerade so meine Kosten abdecken kann. Mhm. Das ist okay und damit komme ich irgendwie klar und das schaffe ich auch energiemäßig. Ich kann auch das ist so ein Abschnitt, wenn ich dann für 2 Auftritte wegfahre, dann bin ich nachher zwar erledigt, aber das ist okay, weil dann habe ich wieder 2 Wochen Zeit, bis die nächsten 2 Auftritte kommen. Also damit kann ich irgendwie gut umgehen. Deshalb habe ich auch nicht irgendwelche Hilfen diesbezüglich beantragt. Ich habe auch wissend, dass das zwecklos ist. Ich habe auch meinen Impfschaden nicht gemeldet. Mein Arzt hat ihn nicht gemeldet und dann habe ich anfangs ganz andere Baustellen gehabt und die Energie, die ich noch hatte, habe ich in andere Sachen gesteckt. Ich bin auch Mutter, also es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen, ich kann dem nicht so nachgeben. Mhm. Wenn es mir schlecht geht, kann ich jetzt nicht einfach sagen, so und heute bleibe ich im Bett. Geht nicht. Das heißt, ich habe meine Energie in andere Sachen gesteckt und immer auch im Kopf gehabt, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich was bringt, wenn ich melde, wenn ich irgendwas in Anspruch nehmen möchte etc. Da habe ich schon mitgekriegt, wie das bei anderen läuft und habe gedacht, konzentriere dich mal auf andere Sachen. Mhm. Und so ist es bis heute. Ich habe bis heute meinen Impfschaden nicht gemeldet, weil ich wollte es einen Arzt machen lassen. Ich habe es einmal angefangen, mir anzugucken und bin dann bei irgendwas habe ich dann kapituliert und habe dann gedacht, ach nee, das müsste ich jetzt nachgucken, da müsste ich jetzt genau Bescheid wissen, wie soll ich das jetzt formulieren und so. Und dann habe ich es wieder gelassen. Ein Arzt müsste es tun.
Hm. Ja, man darf auch nicht vergessen, also für viele sind bestimmte Sachen, sich dann um solche Behördendinge zu kümmern, Luxus, weil die sind damit beschäftigt zu überleben. Da hängen ganze Familien mit drin, die sich kümmern müssen und versuchen irgendwie da hinterherzukommen, die auf einmal auch nicht mehr arbeiten können, das alles auffangen müssen. Also da hat man oft auch erstmal ganz andere Sorgen, als jetzt zu gucken, wie geht man jetzt in Rechtsstreit mit BioNTech oder. Also wenn man die Unterstützung von außen nicht hat, dann ist, wie du schon gerade sagst, dann muss man einfach schauen, wie hält man seine Familie über Wasser und nicht, wie meldet man jetzt halt gerade einen Schaden. Und das ist ja auch gefühlt so ein bisschen bewusst so gemacht, weil warum kostet das einen Arzt so viel Zeit, überhaupt diese Sache zu melden? Warum ist das überhaupt so schwierig, dass er dies dann auch tut? Also wie viele Betroffene kenne ich, die da versucht haben, dass da mal was gemeldet wird und halt gesagt wird, ja nee, zu viel Aufwand und wie auch immer. Mhm. Also man muss sich um alles selbst kümmern und die Kapazitäten, wenn man auf einmal schwer krank ist, sind nicht da.
So ist es. Und wenn man dann noch mitkriegt, dass es sowieso eigentlich eher sinnlos ist, da ist die Motivation recht gering, das zu machen.
Also das hat mich jetzt noch interessiert, wir hatten es auch im Vorgespräch schon mal kurz. Sie sind ja auch auf jeden Fall verbunden mit einer Gruppe von Postwag-Betroffenen und von mehreren Leuten, was da so die Stimmung ist. Also keine Ahnung, sind die Leute da, wie sie jetzt so lange verzweifelt, wenn es darum geht, einen Impfschaden überhaupt zu melden? Haben die noch Vertrauen, dass da was passieren würde? Sind die resigniert, was das angeht?
Also die meisten sind wirklich einfach erschöpft. Hm. Die sind schwer krank zu Hause. Die haben keine Kraft mehr. Die haben teilweise sich aufgegeben. Die haben aufgegeben, dass da noch irgendeine Hilfe kommt. Und die, ja, viele davon waren am Anfang wirklich noch richtig am Kämpfen, dass da irgendwie was passiert und öffentlich was passiert. Und ja, irgendwann geht da die Kraft einfach zu Ende. Und es gibt da eben, das wird ja auch viel so totgeschwiegen, aber ich kenne da jetzt schon mehrere, die ja dann auch den Weg von Suizid und so weiter gewählt haben. Und ich finde, das muss auch einfach mal gesagt werden, weil ich finde das heftig, weil das hat nicht nur damit zu tun, dass die krank sind, sondern das hat vor allem auch damit zu tun, dass sie so im Stich gelassen werden, dass sie nicht die Möglichkeit haben, an medizinische Hilfen zu kommen, dass sie nicht das Geld haben, sich da rauszuhelfen und dass sie keine Belastung mehr sein wollen für ihr Umfeld. Und das ist jetzt einfach nicht so selten vorgekommen. Und deshalb finde ich das auch einfach mal wichtig, das zu sagen, was da einfach passiert und wie menschlich schlimm und falsch das einfach ist, dass die alle so im Stich gelassen werden.
Mhm. Die sich vermeintlich solidarisch verhalten haben.
Richtig.
Das, finde ich, ist das i-Tüpfelchen auf diese groteske Situation dieser Menschen.
Ja.
Gibt es denn überhaupt jetzt in Ihren konkreten Fällen, vielleicht kennen Sie auch andere Fälle, Wege der Linderung oder sogar Heilung? Also ich weiß noch, ich habe auch Leute gesagt, hier, die saßen hier, es gibt keine Heilung, was das angeht, weil es auch so unklar ist teilweise. In Ihrem Leben gibt es Aussicht auf Heilung, auf Linderung, auf guten Umgang damit?
Aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht gibt es gute Therapien, sinnvolle Therapien, ob die dann komplett heilend sein können, für manche auf jeden Fall. Ja, aber es gibt gute Therapien, die dafür sorgen können, dass man stabiler ist, dass es einem besser geht. Das sind aber einfach alles Sachen, die Geld kosten und die sich die meisten Leute nicht leisten können.
Weil sie sie privat bezahlen müssen.
Richtig, weil das keine Kassenleistungen sind und jetzt ja auch nicht jeder privat versichert ist. Also manche privaten Krankenkassen, die zahlen das dann schon noch. Aber das meiste ist halt wirklich nicht auf Kasse. Und es sind sehr gute, sehr sinnvolle Therapien, die auch wissenschaftlich geprüft sind. Ich rede da jetzt nicht von irgendwelchen komischen Wundersachen, sondern es gibt tolle Therapien. Und sei es sowas auch wie Infusionen, ja, weil zum Beispiel bei vielen der Darm ja auch so geschädigt ist, dass man bestimmte Sachen und Nährstoffe nicht mehr aufnehmen kann oder so, ja. Sei es nur sowas, aber das wird eben alles nicht bezahlt. Also es gibt gute Therapien, es kostet halt alles Geld.
Und man ist am Rumexperimentieren, um überhaupt rauszufinden, wo die Ursache ist.
Klar.
Wie oft, wie lange sitzt man da und denkt so, was ist das jetzt schon wieder für ein Symptom? Und woher kommt das? Dann rauszufinden, dass man zum Beispiel was für einen Darm machen muss und was es überhaupt ist. Wie viel wir experimentiert haben schon, auch mit Ernährung und mit Nahrungsergänzungsmitteln, dass man immer guckt, ist es das? Kann ich jetzt hier an der Schraube drehen und an der? Aber das ist wirklich alles immer nur Trial and Error.
Ja, es betrifft halt das ganze System und da profitiert man dann natürlich auch eben von diesen betroffenen Gruppen, in denen ich dann auch bin, wo halt echt darüber geredet wird, so wer hat was ausprobiert, wo gibt's eine neue Studie, was kann wogegen helfen und so weiter. Mhm. Und leider gibt es da eben auch viele Ärzte, die die Situation von Betroffenen ausnutzen und da dann Geld riechen. Und da kann ich eben auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist mir auch mehrfach passiert und das finde ich auch wieder so ein Riesen Unding. Und da muss man dann halt als Betroffene selbst herausfinden, was ist jetzt irgendwie gut, was ist Quatsch. Schwierig, weil es gibt ja keinen offiziellen irgendwie einen Leitfaden oder irgendwas in der Art.
Aber heißt auch, dass sozusagen die behandelnden Ärzte selber ja wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig wissen, was eigentlich vorgeht im Körper, oder? Also, weil dieser Impfschaden ist so komplex, dass es scheint mir so, als würde keiner genau wissen, was jetzt da eigentlich los ist. Und jedes Mal ist es so ein, keine Ahnung, eine Suche nach irgendwas.
Ja,
aber die Frage ist, ob man was rausfinden will.
Ja.
Nicht die, ob man schon was weiß. Es gibt eben auch einige sehr wenige Ärzte, die sagen, ich weiß auch nicht mehr, aber ich will gucken und ich vergleiche Werte. Ich gucke mir Blutbilder ganz genau an. Ich stelle Gemeinsamkeiten fest im Bild von Impfgeschädigten. Daraus ziehe ich meine Schlüsse. Dann und auch die Ärzte haben probiert und experimentiert und dann eben auch teilweise gute Erfahrungen gemacht und Sachen rausgefunden, nur durchs Experimentieren. Es ist eine Frage des Willens.
Und da schließt sich auch irgendwie aus dem Kreis, weil dann müsste ich ja, so wie wir am Anfang bei dieser Entscheidung zur Impfung gesprochen haben, ich müsste ja als Arzt in Betracht ziehen, dass es nur so sein könnte. Und damit ja auch sozusagen das Narrativ der nebenwirkungsfreien, supersicheren Impfung müsste ich ja wenigstens nur andersweise in Frage stellen. Wahrscheinlich liegt da die große Schwierigkeit für die Ärzte, oder? Also es ist ja ähnlich wie zu sagen, nee, das kann so nicht sein, also mach ich's mal lieber. Zu sagen als Arzt, nee, ich will aber Impfung nicht in Frage stellen oder gerade die Impfung. Mich würde noch eine Sache sehr interessieren, und zwar saß ich auch mit einem Arzt zusammen, der sehr viel Long-Covid, sich mit Long-Covid sehr viel beschäftigt hat. Und ich habe auch sozusagen, also das, wie soll man sagen, das Debattenklima um Long-Covid-Impfschaden als unfassbar feindlich teilweise aufgefasst, wenn jetzt darum geht, ist es Long-Covid, ist es psychosomatisch, ist es nicht psychosomatisch, also es ist, als der bei mir war und ich das Interview veröffentlicht habe, habe ich danach relativ viel böse Kommentare auch bekommen. Und mich würde gerne trotzdem diese Frage interessieren. Es gibt Leute, die behaupten, das ist mehrheitlich psychosomatisch. Und das behaupten die auch gerne für beide Seiten, also sowohl für Long-Covid als auch für Impfschäden. Was begegnen Sie so einem Postulat, so einer Behauptung?
Ich denke, das ist leicht gesagt, wenn man nicht in der Situation steckt. Aber ich glaube, jeder kann für sich sagen, man kennt seinen Körper. Und wenn man vorher in der Lage war, ohne mit der Wimper zu zucken, einen 14-Stunden-Tag hinzulegen mit irgendwie körperlicher Arbeit und man auf einmal aus dem Bett kriecht, ja, und nicht mehr eigenständig zur Toilette kommt. Ich glaube, wenn man einmal in dieser Situation war, dann merkt man schon, das ist nicht psychosomatisch. Und ja, diese Krankheitsbilder, das ist ja eben auch nachweislich multisystemisch. Das betrifft die Muskeln, die Nerven, den Darm, also alles eigentlich, den ganzen Körper. Und es ist nachweisbar. Und die Leute, die das behaupten, die sind ja meistens da eigentlich schon sehr faktenbasiert oder nach dem, was man dann eben wirklich nachweisen kann. Und man kann diese Dinge nachweisen. Also ganz klar, man muss es einfach nur machen.
Das heißt, also gerne auch Sie gleich, aber das heißt, mittlerweile kann man auch über Labor oder was auch immer nachweisen, ob die Symptome, die auftreten, wegen der Infektion oder wegen der Impfung stattgefunden haben. Ist das mittlerweile so eindeutig nachweisbar?
Man könnte das machen.
Ja.
Das sage ich jetzt einfach mal so, das weiß ich, dass es auch Leute gemacht haben und Ärzte geprüft haben. Ich weiß, dass es geht, aber es wird nicht gemacht.
Also es wäre möglich, wenn man wirklich wissen wollen würde, ob was die Ursache ist, ist es sozusagen rein technisch möglich.
Genau, zum Beispiel ja auch Dinge wie das Spike nachzuweisen. Da wurde ja auch gesagt, das bleibt nicht in der Einstichstelle und so weiter. Und da wurde ja schon bei Leuten nachgewiesen, dass es Jahre später da immer noch Spikes an der Einstichstelle sind. Das sind Sachen, die sind einfach so, die sind da, die sind nicht wegzureden und das ja war gelogen, dass es so ist.
Genau, da erinnern sich vielleicht alle an Alena Büchs, die sagt, es ist so raffiniert, es ist nach 14 Tagen einfach weg. Und dann stellte sich raus,
dann das Bundesverdienstkreuz gekriegt.
Und dann stellte sich raus, dass das halt eine Lüge ist oder sie hatte einfach gar keine Ahnung, aber sie sind überall zu finden danach. Aber was würden Sie darauf sagen, wenn jemand sagt, ja, das ist wahrscheinlich mehrheitlich psychosomatisch?
Ja. Da werde ich ganz müde. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen will. Es ist manchmal auch ein Versuch, es damit zu diffamieren, einen damit auch der Lächerlichkeit preiszugeben, das alles für null und nichtig zu erklären, was man dann so öffentlich postuliert diesbezüglich. Und es ist natürlich auch verhöhnt auch die Impfgeschädigten, weil es ist ein solcher Leidensweg und ein solcher Leidensdruck. Und wenn man das dann zu hören bekommt, das ist natürlich, das ist krass, weil man dann sozusagen auch noch auf das Leid kriegt man auch noch den Hohn obendrauf und den Spott. Dass diese ganze Sache natürlich letztendlich auch eine psychische, eine mentale Ebene bekommt und dass man natürlich auch psychologisch, also dass man auch dass die Seele davon auch in Mitleidenschaft gezogen wird, ist doch logisch. Und dass man dann irgendwann nicht mehr genau auseinanderhalten kann, was ist denn jetzt hier woran muss ich denn jetzt arbeiten, damit ich wieder irgendwie ins Gleichgewicht komme oder damit, das ist ja auch logisch. Deshalb macht man ja auch von allem etwas. Deshalb begleitet man das auch nach Möglichkeit, auch mit einer Psychotherapie. Nach Möglichkeit macht man auch Dinge, die einem gut tun, also in Form von Meditation oder solche Geschichten. Ist doch logisch, weil das alles eins ist und weil, aber dass die Ursache eine ganz handfeste ist, dass da etwas passiert ist mit der Impfung, das steht außer Frage. Und da ist es sozusagen auf eine Psychosomatik zu reduzieren, ist halte ich für ein großes Problem.
Mhm. Ja, und ich finde auch jetzt so bei Krebs, ja, würde das gar nicht in Frage gestellt werden. Und da würde auch nicht in Frage gestellt werden, wie dann irgendwie auch bei mir, wenn ich jetzt irgendwie gerade keine Ahnung, irgendwas Schönes mache und dann gesagt wird, ha, die sitzt da am See, die ist nämlich, der geht's eigentlich ganz gut. Jemanden mit Krebs würde man sagen, schön, dass sie jetzt gerade eine schöne Zeit hat, einen guten Moment genießt, ja. Aber bei uns ist das dann natürlich direkt so, aha, die ist gar nicht krank. Und das ist natürlich auch vollkommen falsch, also.
Aber woher kommt diese Gehässigkeit?
Weil es ein Politikum ist.
Das ja. Ganze.
Es geht nicht nur um eine Krankheit.
Und man kennt die Krankheit halt auch noch nicht gut genug, dass bei den Leuten wirklich mal angekommen ist, die Leute sind sehr schwer erkrankt, wirklich körperlich schwer erkrankt. Wir reden da eben nicht von so ein bisschen psychosomatisch und man ist so ein bisschen erschöpft, sondern wir reden wirklich von schwerwiegenden körperlichen Schäden. Und dass man irgendwann auch psychisch, wie du schon gesagt hast, dass man irgendwann verzweifelt ist und da irgendwie auch eine Unterstützung braucht. Aber wie gesagt, das wäre würde bei einer Krebspatientin nicht in Frage gestellt werden, dass es der jetzt scheiße geht, weil die so eine Diagnose hat.
Also wenn sagen eine politische, dann ist es noch ein Teil dieser ganzen Corona-Zeit, so der ganzen aufgespaltenen, da sind die Impfbefürworter, da sind die Impfgegner und Das ist einfach noch eine Folge dessen?
Natürlich, das ist ja völlig aufgeladen. Das lässt sich ja nicht voneinander trennen.
Es gab ja auch kein Ventil, ne? Wo ist die hin, die ganze Wut und das Ganze nicht gesehen werden? Es ist ja immer noch da.
Sind wir auch wieder bei dem Thema, es gibt keine Aufarbeitung. Und wie dringend notwendig die ist, damit genau diese Dinge aufgelöst werden und damit man irgendwie auch als Gesellschaft weiterkommt. Es steht eigentlich außer Frage. Es findet aber nicht statt und es wird auch noch lange, lange, lange nicht stattfinden. Daran haben ja die, die damals für diese Entscheidungen verantwortlich waren, haben ja gar kein Interesse daran. Die sind ja größtenteils alle noch im Amt, sind irgendwie noch in welcher Funktion auch immer, aber sind noch da und entscheiden immer noch. Die haben kein Interesse daran. Das wird, wenn überhaupt, wird es noch Jahre, Jahrzehnte dauern, bis da irgendwas vielleicht aufgearbeitet wird. Aber wir sehen das doch bei all diesen großen Skandalen, dass da möglichst versucht wird, das unter Verschluss zu halten und nicht dran zu gehen.
Das ist auch meine Frage jetzt zum Schluss. Es war jetzt vor ein paar Tagen war Herr Drosten in der Enquete-Kommission zum Beispiel, oder es findet jetzt diese Corona-Enquete-Kommission statt. Das ist jetzt sozusagen die vermeintliche Aufklärung, die bis jetzt eher sozusagen sanft da so vonstatten geht. Aber jetzt neben dem, was da geschieht, was ist denn Ihrer Meinung nach eigentlich wichtig? Worum sollte es denn gehen, wenn es darum geht, Corona aufzuarbeiten? Gerne aus der spezifischen Sicht Impfschaden, aber gerne auch darüber hinaus. Was wäre eigentlich angesagt?
Man müsste sich mal genau angucken, was damals für Entscheidungen getroffen wurden, auf welcher Basis. Es gibt ja auch Fakten, die RKI-Files zum Beispiel spielen ja im Großen gar keine Rolle. Es wird ja versucht, das klein zu halten und zu sagen, ja, wo ist denn da der Skandal? Sich diese Sachen tatsächlich anzugucken, zu sagen, auf welcher Basis, wie sehr hat zum Beispiel Politik Einfluss genommen auf die Entscheidungen, welche Maßnahmen angebracht sind. Das muss man sich alles rückwirkend nochmal angucken. Man muss die Leute zu Wort kommen lassen, die damals nicht gehört wurden, die auch abgeschoben wurden in die Schmuddelecke, weil das keine regierungskonformen, keine geduldeten Meinungen waren. Es war ja ein sehr schmales Spektrum an Meinungen, die zugelassen wurden. All diese Leute müssten jetzt zu Wort kommen und nicht die Leute, die damals eh schon überall zu hören waren. Mhm. Und das müsste man sich ganz ernsthaft angucken. Es geht nicht darum, jetzt, wie lässt sich jetzt hier irgendwer bestrafen? Natürlich, letztendlich, klar, müssen Leute auch zur Verantwortung gezogen werden. Aber selbstverständlich für die Dinge, die damals falsch gelaufen sind und falsch entschieden wurden, vielleicht sogar bewusst falsch entschieden wurden. Natürlich müssen dann Leute auch ihren Hut nehmen und gehen. Aber vor allem, in erster Linie muss hier auch was wieder heilen können und heilen kann, also gesellschaftlich heilen können. Und das kann nur entstehen dadurch, dass Dinge angeguckt werden und besprochen werden. Solange sowas nicht wahrgenommen wird, was hier passiert ist, und es ist vielen, vielen Menschen sehr viel Leid zugefügt worden und sehr viel Unrecht angetan worden, solange das nicht angeguckt wird und besprochen wird, stagnieren wir gesellschaftlich, beziehungsweise wird sich das fortpflanzen und wir werden in anderen Bereichen dieses Problem mitschleppen. Ob es um Krieg geht, ob es um die nächste Pandemie geht, es ist eigentlich egal. Wir werden das mitschleppen und wir haben ja die Konsequenzen aus all dem, die spüren wir ja schon täglich. Wir kriegen ja mit, wo wir stehen, wie schwer es ist, über Dinge zu sprechen, wie der Diskurs verunmöglicht worden ist in den letzten Jahren, was mit Leuten passiert, die abweichende Meinungen haben von dem, was in den Medien oder von Regierungsseite aus postuliert wird. Wir kriegen das alles mit und das verschärft sich immer mehr. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dann die Falschen das Sagen haben irgendwann, wer sind die Falschen, wer sind die Richtigen. Ich mache jetzt lauter Riesenfässer auf, aber das kommt von sowas. Also, und ich denke, da ist Aufarbeitung extrem wichtig, um ganz, ganz viele Dinge wieder zu heilen und auch überhaupt normal wieder miteinander reden zu können.
Hat ja der Ethik gerade auch gesagt, uns wurde die Zeit genommen zu heilen, weil dann der Ukraine-Krieg kam. Also anscheinend wollen alle irgendwie heilen, aber es hat wohl nicht geklappt jetzt erstmal. Also das ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint, aber mich interessiert, deswegen frage ich es auch, welche Räume, also wir haben ja zum Beispiel am Anfang darüber gesprochen, dass die Leute selber diesen Wunsch haben, sich auszudrücken, einfach zu sagen, wie es ihnen geht. Und das scheinen ja so eine Heilungsräume zu sein. Da geht es ja nicht um eine politische Aufarbeitung oder eine juristische Aufarbeitung. Da geht es ja erstmal nur darum, dass Leute überhaupt erstmal sagen dürfen, was sie erlebt haben. Und das wird die Politik ja nicht installieren für die Bürger jetzt unbedingt. Das müssen sich Bürger ja eigentlich selber wahrscheinlich schaffen. Also jedenfalls in dem Umfeld, in dem wir gerade leben. Es wird keiner runde Tische für Impfgeschädigte in allen Städten sozusagen staatlich finanzieren. Also sind dann die Leute doch selber verantwortlich sozusagen.
Weil sie dazu gezwungen werden, weil es nicht anders geht. Ja, klar, kann man eigentlich nur selber machen.
Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für eine Aufarbeitung des Geschehens der letzten Jahre?
Also erstmal, ich stimme dir natürlich nur zu. Und ich würde mir natürlich noch explizit wünschen, dass wirklich bei Impfgeschädigten explizit, dass da Studien stattfinden darüber, wer ist betroffen, warum ist das so. Ich hatte eben zum Beispiel auch mal ein skurriles Telefonat mit dem Pai, die dann gesagt haben, das weiß man ja auch mittlerweile, dass zum Beispiel Leute mit Autoimmunkrankheiten, dass die nicht geimpft werden sollen. Ich so, was, wie bitte? Das ist öffentlich, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Moment mal. Und dass versucht wird, diese vielen, auch eben sehr viele junge Menschen, dass man versucht, aktiv die wieder auch auf die Beine zu kriegen, dass die vielleicht eben wieder auch Teil sein können der Gesellschaft, wieder arbeiten können. Wie gesagt, wir reden von so vielen auch sehr, sehr jungen Menschen, die ja da aus dem Leben gerissen sind, dass denen möglich gemacht wird, dass sie die Therapien, die sinnvoll sein können, dass sie diese auch machen können und da wirklich unterstützt werden darin zu heilen und nicht im Gegenteil ihnen das Leben noch schwerer gemacht wird und dass da ja einfach hingeschaut wird, Studien gemacht werden.
Dann würde ich gerne ganz zum Schluss einfach eine offene Frage stellen. Gibt es noch irgendwas zu diesem Komplex, was Ihrer Meinung nach wichtig ist zu erwähnen, zu sagen, was wir jetzt nur gestriffen haben oder gar nicht erwähnt wurde? Thema Impfschaden, Corona-Aufarbeitung. Fällt Ihnen noch was ein, was wichtig wäre?
Mir fällt immer nur ein, dass das alles Ausdruck ein und desselben großen Dings ist. Aber das ist, da rede ich so gerne drüber. Und das ist aber ein Riesenthema.
Welches
Vielleicht
denn?
Kann man es nur so einmal in einem Satz sagen, damit ich nicht wieder so Monologe darüber halte.
Es gehen noch zwei.
Es ist im Grunde, wenn wir, auch bei Corona, auch jetzt, wenn mit Aufrüstungen und allem drum und dran, es geht darum, dass Profit gemacht werden muss, dass Geld generiert werden muss, dass der Kapitalismus noch eine Runde weiter drehen kann. Mhm. Der muss irgendwie gerettet werden. Wenn wir diese Probleme, diese Riesenprobleme unserer Zeit lösen wollen oder überhaupt nur ansatzweise in den Griff kriegen wollen, müssen wir für mein Dafürhalten ganz grundsätzlich über unsere Gesellschaft und über das ökonomische System, in dem wir leben, uns Gedanken machen und über alternative Gesellschafts- und Lebensmodelle, über die Frage, ob wir das alles auch vielleicht anders organisieren können. Darüber muss erlaubt sein, nachzudenken und zu reden. Denn ich bin überzeugt, es gibt Alternativen. Das ist nicht Gott gegeben. Und wir kriegen nur mit, wie viel das zerstört. Und das ist meiner Meinung nach das entscheidende Ding, woran wir müssen und worüber wir reden müssen, wenn wir ja nicht gleich wieder in die nächste Katastrophe stolpern wollen. In den nächsten Krieg, in die nächste Katastrophe, in die nächste Pandemie, was auch immer, ist eigentlich egal, Klima. Wir müssen uns das angucken.
Hm. Ich kann mal dazu sagen, während wir gerade hier sprechen, sind wenigstens einige Schüler aus diesem Land auf der Straße und der Meinung, sie sind nicht bereit, sich irgendwie wehrpflichtmäßig hier für das Land hinzugeben oder für was auch immer. Das finde ich ja schon mal eher positiv, das passiert, während wir jetzt hier gerade sprechen.
Ich vermute, dass das anders als bei der Klimabewegung nicht so gutiert wird von der Regierung.
Das könnte man vermuten, ja, sagen wir mal so. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie denken, was noch gesagt werden sollte?
Ich glaube, es ist eigentlich schon gesagt, aber ich wünsche mir vor allem einfach, dass man offen miteinander reden kann, dass jeder einfach ein bisschen in dem, was er individuell da auch erlebt hat und in der Meinung respektiert wird, dass man sich zuhören kann und einfach wieder so ein Miteinander, auch wenn man vielleicht nicht der gleichen Meinung war oder ist, dazu zu hören, auch wenn man eben seine eigene Geschichte und vielleicht einen ganz anderen Leidensweg hat, versuchen, so wieder dahin zu hören, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn man viel Ungerechtigkeit vielleicht erlebt hat oder so.
Eine Sache fällt mir noch ein.
Ja.
Ganz konkret, was unseren Abend angeht, weil wir jetzt viel über echt schlimme Dinge gesprochen haben und traurige Dinge, aber unser Ding ist, dass wir mit Humor an die Sache rangehen und unser Abend macht Spaß. Das wollte ich nur vielleicht abschließend sagen, falls das nicht klar geworden sein sollte. Er ist unterhaltsam und macht Spaß.
Man darf lachen.
Man darf lachen. Und ich glaube, dass wir auf dieser Ebene viel mehr Leute erreichen können, als wenn wir immer nur versuchen, uns die Fakten anzugucken und irgendwie argumentativ Dinge aufzuarbeiten. Man kann es auch mit der Kunst. Und das kann man manchmal viel direkter und viel besser. Und das versuchen wir. Und deshalb möchte ich eigentlich nur dafür werben, sich den Abend anzugucken, weil es ist auch einfach, es ist schön, es macht Spaß. Ja.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch, dass das ein richtig guter Weg ist, eigentlich um dahin zu gucken. Deshalb danke für die Werbung, den Werbeblock. Ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen und für das Gespräch.
Danke auch.
Dankeschön.